schönen Raum gebaut hier. Echt schön, gefällt mir. So hell, wenn man nie kommt draussen, da rein. Super. Schön, wie euch gesehen. Danke vielmals. Ihr müsst mir helfen. Ich habe eine Jugenderinnerung an Beringen und ich weiss nicht, ob sie stimmt. Vielleicht geht es einem auch so, dass man eine Jugenderinnerung hat und man weiss nicht genau, ob sie stimmt. Also, was stimmt sicher, ich habe ein Zeltlager geleitet hier in Beringen. Ich war wahrscheinlich etwa 14, früher schon Truppleiter in der Pfadi. Was ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob stimmt, aber ich meinte, es stimme. Wir haben zeltet auf einem ehemaligen Abfallberg in Beringen. Gibt es das? Das gibt's. Und dort hat man dann Erde drüber da und es hat gestunken und es hat Viecher gehabt. Es war elend und es hat geschifft. Ob es geregnet hat, wissen ihr natürlich nicht mehr. Ja, aber das mit den Viechern und so, mit dem Abfallberg, stimmt das? Hä? Dort oben haben wir gezeltet. Hä? Und es hat gestunken und es hat Viecher gehabt. Und dann hat man mir nachher gesagt, es sei ein Abfallberg gewesen. Stinkt es immer noch oben? Nicht mehr, okay. Vielleicht stimmt das auch nicht. Aber ich sehe das, ich bin nicht das erste Mal hier in Beringen. Ja, das Zweite, ich war gestern in St. Gallen in Altstetten und heimgefahren mit dem Zug. Und dann habe ich einmal eure Homepage von der Krishona hier in Beringen besucht und habe euer Newsletter durchgelesen und gesehen, dass ihr also eine Küche jetzt habt im Pastorenhaus von der Quellenhofstiftung. Und da möchte ich euch natürlich Danke sagen. Ich habe gewusst, ich finde irgendetwas auf dieser Page. Und ich habe ja die Quellenhofstiftung vor 31 Jahren gegründet. Und jetzt bin ich nicht mehr Präsident. Aber ich habe noch vor anderthalb Jahren das Town Village fertig gemacht. Der letzte Teil von meiner Vision. Das Town Village in Winterthur, das ist dort, wo auch unsere Kirche ist. Das ist von der Quellenhofstiftung und das sind 61 Wohnungen, generationenübergreifend zu wohnen, mit der Pflegeabteilung, also so Spitex-interne, wo man die Leute pflegt in den Wohnungen vom Town Village, auch extern, aber sie auch in die Tagesstruktur kann holen, den Tag durch, damit sie dort auch den Tag durch betreut sind. Und wenn man so eine Vision hat im Leben, dann muss man zumindest nie hocken, oder? Man kann nicht sagen, macht. Und darum wohnen wir, meine Frau und ich, im Town Village und tun das generationenübergreifende Leben dort in diesen 61 Wohnungen mitprägen. Ich bin schon pensioniert, oder? Ich bin AHV-Teenager, 67. Meine Frau ist viel älter, 3 Monate. Ich bin noch nicht ganz 67. Und ja, genau. Ich schaffe noch so vielleicht ein Pensum von 50-60%, je nachdem. Und freue mich jetzt bei euch da zu sein. Es ist schon ein bisschen im Zeug aussen da, oder? Aber es ist gut, ist gut, ist gut. Ja, ungeschminkt heisst ja unser Thema. Wir sind dreimal, dürfen ihr mir zuhören. Könnt ihr am Schluss entscheiden, ob es ein Dürfen gewesen ist. Ungeschminkt heisst mein Buch, das zweite Buch, das ich geschrieben habe. Warum habe ich den Titel gewählt? Weil ungeschminkt leben, oder man kann immer sagen, authentisch leben, das gehört zu mir. Weil es zu mir gehört, bin ich motiviert gewesen, auch ein Buch zu schreiben, ungeschminkt leben, aber auch das andere, das erste, das gib nie auf. Das gib nie auf ist mehr so biografisch, aus meiner Kindheit, auch so der Werdegang von allem, was ich machen durfte. Und das ist mehr so einzelne Kapitel, die über meine Lebenserfahrungen und auch mein Versagen und meine Fehler und was ich heute anders machen würde, redet. Ich habe das Buch geschrieben, weil ich auch möchte zeigen, dass ich Fähigkeiten habe. Das gehört zum ungeschminkt leben. Wir dürfen zu den Fähigkeiten stehen. Wir dürfen aber auch zu den Grenzen stehen. Wir dürfen zu den Stärken stehen. Und wir dürfen zu den Schwächen stehen. Ungeschminkt leben heisst nicht, wir sind alle so arme Scheiben und wir können auch nichts dafür und überhaupt und alles versagen und so. Wir dürfen zu unseren Stärken stehen. Ich stehe zu meinen Stärken. Ich weiss aber auch meine Schwächen. Und da werdet ihr noch einiges hören von mir jetzt in diesen anderthalb Tagen. Es gibt Menschen,
Haben das auch schon kennen, das einig? Die reden anders, wenn sie unter Menschen sind. Die lachen anders. Die essen anders. Die trinken anders. Die beten anders, wenn andere zuhören. Je nachdem, wo sie gerade sind. Der eine Mensch macht frommes Theater und die anderen machen anderes Theater. Ich finde, es ist mega stressig, ein Theater zu spielen. Nicht das zu leben, was man ist. Sich ein bisschen verstellen, sich einen guten Anstrich geben, finde ich manchmal mega schwierig. Ungeschminkt leben bedeutet für mich, am Arbeitsplatz, in der Kirche, im Dorfverein und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer der gleiche zu sein. Das ist für mich ungeschminktes Leben oder authentisches Leben. Überall, wo ich hinkomme, der gleiche zu sein. Ich mache nicht überall das Gleiche. Ich mache nicht das Gleiche auf der Bühne wie im Schlafzimmer. Aber ich bin der Gleiche. Ich versuche, der Gleiche zu sein. Wisst ihr, es gibt eine grosse Sehnsucht nach authentischen Menschen oder wie wir es heute nennen, nach Menschen, die ungeschminkt leben. Schaut, Menschen wollen nicht hören. Unsere Jungen, Freunde der Kirche, aber auch die Nicht-Kirche-Besucher, die wollen nicht hören, wie du, wie dein Zuckergussleben ist mit dem Jesus. Die wollen wissen, wie du mit den Tiefen und den Zweifeln von deinem Leben umgehst. Und dann kannst du Menschen erreichen. Sie wollen wirklich wissen, wie du damit umgehst. Nicht, dass alles gut ist. Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu, oder? Das stimmt ein Stück weit. Aber Freunde, wir haben immer noch unsere Zerbrechenheit. Wir haben immer noch unsere Schwierigkeiten und so weiter. Und die anderen wollen wissen, wie wir dealen, wie wir umgehen mit diesen Schwierigkeiten. Warum bin ich authentisch? Warum gehört das zu mir? Und es gehört somit auch zu unserer Kirche, die ich über viele Jahrzehnte geprägt habe. Erstens, das Wort Gottes. Ich liebe es. Vor allem das Erste Testament oder das Alte, wie viele sagen, weil es ist dermassen ungeschminkt. Wir kommen noch dazu heute. Zweitens hat mich mein Vater geprägt. Mein Vater war Pfarrer, nachher Spitalseelsorger, Telefonseelsorge, Winterthur-Umgebung gegründet. Mein Vater war ein ganz schwacher Mensch. Ich schreibe in dem «Gib nie auf» Buch darüber. Ein schwacher Mensch. Mit vielen Fehlern. Aber ich habe miterlebt, wie er immer wieder um den Glauben gekämpft hat, wie er gerungen hat um den Glauben. Und bei allen Fehlern, die er gemacht hat und mich auch tief verletzt hat, unsere ganze Familie verletzt hat, bei allen Fehlern hat er gut geendet. Und ich habe gesehen, das Ringen um den Glauben und das auch zu den Schwächen zu stehen, das lässt uns Menschen gut enden. Und ein frommes Zuckergussleben, ein Überflügerleben gegen aussen und die Gespaltenheit von diesen Theaterleben, das lässt uns schlecht enden. Und die Bibel sagt, ihr Ende seht an. Das Zweite, mein Vater. Das Dritte ist, ihr den Film kennt, Platzspitzbaby. Was aufgegangen ist in der Zeit um Blattspitz, Drogenszene, die grösste von ganz Europa, dort habe ich geschafft. Dort war ich gegenwärtig. Ich habe viel mit Randgruppenmenschen zu tun gehabt, darum habe ich dann die Stiftung gegründet mit Freunden zusammen. Und Menschen von der Randgruppe müssen wir gar nicht vormachen. Die wissen sofort, was los ist. Und wenn man ihnen auch etwas vormachen will, ist man sowieso gerade abgeschrieben. Das ist das Nächste, warum ich authentisch bin. Das Letzte ist noch meine Karriere, darum bin ich authentisch. Ich habe nämlich viel früher eine Karriere gemacht als die meisten von euch. Ich lese euch mal vor. Ich machte früh Karriere, schon in der zweiten Klasse, und zwar eine Karriere als Versager. Ich war Linkshänder. Und ich habe da ein rotes Bändchen bekommen, weil das ein böse Händchen war. Ein paar nicken, ältere. Und wenn ich mit dem bösen Händchen geschrieben habe, ist der Lineal, hat es mal badam. Habe ich müssen rechts schreiben und ich habe geschrieben wie ein Schwein. Immer wieder hieß es, schreib schöner, du schreibst erschrecklich. Diese Worte prägten mein ganzes Leben. Immer wieder hingen die Erfahrungen der Schulzeit wie eine dunkle Wolke über mir. Zeichnen war etwas Katastrophales. Ich kam nie über die Note 3 hinaus. Wem ist das auch so gegangen? Niemandem. Gut. Geometrie und Rechnen waren für mich der blanke Horror. Ist da jemand, der mit mir ist? Jawohl, danke vielmals. Bei handwerklichen Fächern hatte ich immer das Gefühl, ich hätte zwei völlig unbrauchbare Hände. Nichts wollte mir gelingen. Wer? Und so war für mich die ganze Schulzeit mit viel Leiden verbunden. Jetzt kommt noch etwas. Mal schauen, wer noch dabei ist. Dazu war ich in allen Ballsportarten völlig talentfrei. Weißt du, da tut man ja wählen, oder? Und ich bin immer als Letzter gewählt worden, weil ich bin immer noch dort gestanden, oder? Wer weiß das, wie das ist, wenn man als Letzter gewählt wird? Hat es ein paar da? Hallo, jetzt hat es ein paar da. Ich glaube, ich kann aufhören vorlesen, wenn es euch interessiert. Und dann hat man mich zur Psychiaterin genommen. Und die Psychiaterin hat meinen Eltern eröffnet, aus ihrem Sohn wird nie etwas. Rechts. Und ja, jetzt hat es der Zufall willen, dass etwa 20 Jahre später, 25 Jahre später, ich habe verschiedene Berufe gehabt, bin ich gerade Versicherungsschadeninspektor gewesen bei der Helvetia Versicherung. Und die Psychiaterin hat einen Wasserschaden gehabt im Haus. Das war eine ältere Frau natürlich, oder? Ich bin zu einer und habe das reguliert, den Schaden, und irgendwie gesagt, sie, ich bin noch der und der und der und sie hat meine Eltern das und das gesagt. Ja, das kann nicht sein. Sage ich, mal. Ja, dann gehe ich nachher gerade in Österreich und ihre Akten schauen. Ich bin nachher nicht mehr hin, weiss nicht, was es war. Also seht ihr, das hilft mir auch, authentisch zu sein, weil ist der Ruf einmal zerstört, lässt sich ganz locker leben, oder? Jawohl. Seit über 30 Jahren leitet meine Frau und ich Ferienangebot. Jemand hat mir gesagt heute Morgen, sie sei mit mir vor über 30 Jahren einmal in Israel gewesen. In diesen über 30 Jahren sind 30 bis 40'000 Leute mit meiner Frau mit mir gereist in die Ferien. Also ich bin so ein Ferienmacher. Und warum? Warum ist der Erfolg auf diesen Reisen so? Im Herbst haben wir Familien und 44 plus und alles. Letzten Herbst sind 1'000 Leute mit dabei gewesen, über 4 Wochen verteilt. Warum? Ich glaube, es ist meine Authentizität von mir und meiner Frau. Wir machen nichts vor. Wir verkaufen nicht Heilige, die keine Heiligen sind. Wir stehen zu Zweifeln in unserem Glauben. Wir stehen zu Fehlern, die unsere Erziehung gemacht haben. Wir stehen zu Tiefen vom Leben. Und wir stehen zu Erfolg vom Leben. Und in meinem Wording, in meinem Reden, in den Predigten, sage ich ganz selten, der Geist Gottes hat mir gesagt. Oder sonst so Sachen, wo ich wüsste, dass die Leute noch gerne hören würden. Ich weiss, was die Evangelikalen gerne hören. Ich weiss, was Charismatiker gerne hören. Ich weiss alles. Aber ich versuche, einfach normal zu reden. Oder? Und es gibt so eine Entlastung für viele Menschen. Und das zieht sie an. Das schnaufen sie auf. Es gibt eine Atmosphäre, wo sich die Menschen wohlfühlen. Und manchmal sogar einen anderen Zugang zu Jesus entdeckt. Und einen eigenen Umgang mit sich selber und einen neuen Zugang zu anderen Menschen. So, das war meine Einleitung. Mögt ihr noch? Ihr müsst noch 3 Mal. Ihr könnt ja morgen auch zu Hause bleiben. Ich habe ein Zitat gelesen, letztens. Also, Ich bin immer in Prozessen drin, was mich gerade beschäftigt. Und ich nehme jetzt mit, was mich gerade beschäftigt, so in den letzten paar Monaten. Ich habe ein Zitat gelesen von Anselm Grün. Ich weiss nicht, ob euch das etwas sagt. Das ist ein Benediktinerabt. Er hat einen Haufen Bücher geschrieben. Zwischendurch hat er mal einen Ausrutscher gehabt, aus meiner Sicht, in den Buddhismusien. Aber grundsätzlich ganz, ganz gute Bücher. Und eines der Zitate, das ich aus einem Buch habe von ihm, ist: Lebe dein Leben, steig hinab in deine eigene Wirklichkeit. Leb dein Leben und steig ab in deine eigene Wirklichkeit. Ich möchte euch heute Anteil geben, in welchem Prozess ich da drin bin. Dann werde ich Fragen aufwerfen. Könnte es sein, dass wenn wir verstehen, was das bedeutet, absteigen die eigene Wirklichkeit und das würden machen, dass dann euch Krishna, Beringen nochmal neu zum Blühen kommt, auf eine andere Art und Weise? Dass Beziehungen sich nochmal vertiefen untereinander? Dass Beziehungen zu Dorfbewohnern sich nochmal verändern würden, wenn wir uns getrauen, Schritte zu machen in unsere eigene Wirklichkeit. Könnte es aber auch sein, dass gewisse Arten von Depressionen nicht sein müssten? Könnte es sein, dass gewisse Arten von Burnout nicht sein müssten, wenn wir absteigen in unsere eigene Wirklichkeit? Das sind Fragen, die wir miteinander anschauen. Bevor wir aber zu mir und zu euch kommen, möchte ich mit euch einen Streifzug durch die Bibel machen. Fang mit Jesus an. Für Gary Keller schreibt in so ein paar Sätzchen da auf Buchdeckel von meinem Buch Gründer von der Schleife: Gott ist uns in Jesus völlig ungeschminkt begegnet. Als seine Nachfolger haben wir gar keine andere Wahl, als es ihm gleich zu tun. Im Philipperbrief steht: Er, Jesus, wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Christus, der Sohn von Gott, ist abgestiegen in die Wirklichkeit vom Menschsein. Er ist abgestiegen in die Niedrige vom Menschsein. Nicht in seine eigene Niedrigkeit, sondern in die Niedrigkeit vom Menschsein. Uns gleich geworden. Seine Geburtsumstände waren eine Katastrophe, Niedrigkeit. Seine Flucht auf Ägypten. Ich war mit meiner Frau gerade 4 Wochen in Ägypten. 2 Wochen haben wir genossen, 2 Wochen haben wir Corona geschoben. In Ägypten, das ist noch toll, ich sage euch. Und dort, die Ägypter haben den Kopf, die zeigen einem genau, wo Jesus, Maria und Josef durchgelaufen sind. Und wo Jesus gebisselt hat und zapp und dies und jenes. Überall zeigen sie das, steht der Kirche. Ich glaube das alles nicht, aber ich glaube, dass er in Ägypten war. Die Bibel sagt uns das. Also Jesus auf der Flucht. Und dann, was mich so fasziniert, ist, wie man so das Herz von Jesus sieht, wenn er weint über Jerusalem, wenn er weint über Situationen. Und dann, wenn wir ihn sehen, im Garten Gethsemane, wo er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und das gehören seine Freunde, oder? Hey, nachdem hat es im Fall Märtyrer gegeben. Die sind heroisch gestorben. Die haben nicht gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Hey, die sind gestorben und haben gesagt, oh, brennt und machen und tun. Der Jesus war nicht so gewesen. Der hat sein Leiden, seine Nöte hat er gezeigt. Er hat ungeschminkt seine Angst vor dem Kreuz manifestiert, ausgedrückt. Jesus hat nicht beschönigt. Hat nicht sein Leben kaschiert. Und Jesus hat Demut und Verwundbarkeit gelebt. Darum fühlen sich doch Menschen mit Wunden bei Jesus sicher, sofern sie richtig gelehrt sind. sofern sie es richtig Gottes- und Jesusbild haben. Jesus hat durch Demut und Verwundbarkeit gelebt. Und ich glaube, durch das will uns der Geist Gottes etwas lehren. Dass auch wir Demut und Verwundbarkeit dürfen leben. Aber nein, wir Menschen suchen Erfolg, Mut, Kraft, Stärke, Standhaftigkeit und heroisches Überwinden, oder? Gegen aussen. Auch wenn es gegen innen manchmal anders aussieht. Ein Mann, die Bibel, der auch abgestiegen ist in seine Wirklichkeit, in seine Begrenzungen, das ist der Tremperpäuli. Kennen Sie den? Ich sage einfach der Tremperpäuli, der Paulus, oder? Er ist immer rumgereist, wie ich auch. Ich reise viel. Der Tremperpäuli hat aber im Unterschied zu mir eine Top-Bildung gehabt. Eine der besten religiösen Bildungen. Hat eine übernatürliche Berufung gehabt. Viel fetter als ich, oder? Gewaltig, oder? Der hat es am Ross abgeschmiert und weiss ich was alles. Es war noch ein paar Tage blind gewesen und herrliche Jesus-Begegnungen gehabt. Er schreibt, ich weiss gar nicht, bin ich im Geist gewesen, oben, oder wirklich im Leib, im Himmel, oder? Der Typ hat etwas drauf gehabt. Und dann hat er aber etwas gehabt. Er hat etwas gehabt. 2. Korinther 12, ab Vers 7. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen, also so im Himmel gewesen, nicht überhebe, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben, nämlich ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Punkt, fertig, Schluss. Vergiss es. Das nehme ich dir nicht weg. Bitter, hä? Man weiß nicht genau, was er hatte. Ich gehe davon aus, es könnte Epilepsie gewesen sein. Weil man hat sich geschämt. In gewissen Momenten hat man sich geschämt. Er ist auch, hat es sehr schlecht gesehen. Er schreibt ja mit grossen Schlittern, schreibe ich euch, oder? Er hat irgendetwas gehabt, das bei den Innenleuten angeeckt hat. Das war der Pfahl im Fleisch gewesen. Und er hat den nicht mehr wollen. Er hätte auch gerne wollen, ein bisschen anders zu sein. Also, es hat dann andere gegeben, oder? Der Apollos zum Beispiel. Das war ein mega Hechtfisch, oder? Ein Megafisch, oder? Mit dem hat man ein bisschen vorzeigen, oder? Was so ein Leiter kann sein, ein Apostel, oder? Und mit dem Paulus, Korinther, haben gar keine Freude gehabt. Weil Korinth war hip, oder? Korinth war irgendwie Zürich in der Schweiz, oder? Bankenplatz, oder? Vergiss es wieder. Das ist nicht das Wort Gottes. Aber der Paulus hat seine Schwäche nicht kaschiert. Er hat sie nicht kaschiert. Er ist dazu gestanden, zu seiner Schwäche. Yes, das habe ich. Und es hilft mir, dass du dich wegen dieser Schwäche Gottes Kraft sichtbar wird. Freunde, er schreibt ja dann in dem Korintherbrief, dass man so ein bisschen die Prediger gegeneinander ausgespielt hat. Oder? Die einen gesagt, ich gehöre zum Apollos. Die anderen gesagt, ich gehöre zum Paulus. Ich gehöre zum Petrus. Freunde, das ist seit 2000 Jahren so. Immer noch. Die einen kommen und sagen, du musst mal den Hartl hören, weißt du? Wenn du wüsstest, wie der predigt, sag ich, ich weiß, wie der predigt. Schön gibt's ihn. Du musst mal den hören. Du musst mal den hören. Ja, jetzt habe ich den gehört. Ja, was der gesagt hat. Ich finde es super, dass man heute auf der ganzen Welt die Prediger und Pastoren und so hören. Und ich finde es noch viel besser, als wenn du irgendwie so einen Scheissfilm schaust, oder? Ist doch super. Aber Freunde, müssen wir uns dann gegenseitig ausspielen? Paulus macht da nicht mit. Paulus, ich mache da nicht mit seinen Worten. Ich trete nicht ein in diesen Wettbewerb. Haben Sie eine Lehmann-Sorge? Tun Sie nicht jagen auf den Wettbewerb, sondern Sie können authentisch leben. Sie hat mir nichts gesagt. Warum zeigt uns der Geist Gottes in der Bibel die Schwäche von Paulus so klar? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht hätte, wenn ich seinerzeit ein Buch geschrieben habe. Das Buch, das stammt aus einer Zeit, wo man gar nicht authentisch war, oder? Gar nicht, oder? Gar nicht ungeschminkt, oder? Es ist noch gewissen Ländern so, das Schlimmste ist, wenn jemand das Gesicht verliert, oder? Und jetzt mache ich mit euch einen Ritt durch die Bibel durch, wo wir Zerbrochenheit und Fehltritt von Menschen sehen. Wo dir und mir der Geist Gottes zumutet, dass wir sehen, fehlerhafte Menschen. Hey, ich würde meine Helden nicht so darstellen, mindestens seinerzeit nicht. Aber darum bin ich authentisch geworden, weil ich sehe, dass die Bibel so authentisch ist. Weil ich sehe, dass der Geist Gottes sich nicht schämt. Und gestern Abend im Altstädter St. Gallen gesagt, Jesus tut sich nicht fremd schämen für mich. Und für dich auch nicht. Also. Der Petrus, der hat Mühe gehabt mit seiner Zunge. Der hat schneller geredet, als er gedacht hat. Einverstanden? Der Thomas, der ist entlarvt als ein Zweifler. Als einer der Hauptgründer nachher, oder? Aber er ist entlarvt. Dann kommt eine samaritanische Frau vor in der Bibel, die ihre Mannenbeziehungen nicht im Griff hatte. Mehrfach geschieden. Dann haben wir einen Johannes Markus, wo jämmerlich den Paulus im Stich lässt. Warum im Stich lässt? Schon böse, hä? Ich jetzt vielleicht nicht so geschrieben. Und wenn wir im Alten Testament oder im Ersten Testament, ich sage, da sehen wir einen besoffenen Noah. Einer von den ganz wenigen, der gerettet worden ist. Splitternackt im Zelt hineinliegt. Total besoffen. Auch nicht lesen. Dann sehen wir einen Mose. Man geht davon aus, einige Ausleger gehen davon aus, dass er gestottert hat, gestackelt. Mindestens hat er nicht gut reden können. Und es könnte gut sein, dass er eben gestackelt hat. Auch nicht so für einen Führer von so einem Volk. Dann haben wir eine Prostituierte, die als Vorfahrin von Jesus und vom König David, Rahab, oder? Auch nicht so beste Gesellschaft. Und es steht nie nicht, dass sie nachher nicht mehr als Prostituierte gearbeitet hat. Es steht nichts von so einem Happy End. Es steht nur, dass sie gerettet worden ist beim Eroberung von Jericho. Dann haben wir den Köbeli, oder? Der Alttestament-Köbeli. Das war ein linker Typ. Hä? Der Jakob, der hat doch... Ich meine nicht nur er, die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft hat dann gegenseitig über die Ohren gehauen, über den Tisch gehauen, gelogen, Intrigen gemacht. Daran hat der Vater angelogen und gesagt, oh, ich habe gerade Periode, ich kann nicht aufstehen. Wieso ist das so ehrlich? Hätte man doch, also das ist jetzt noch etwas Geschämiges, hätte man weglassen können. Dann Noemi, eine verarmte Witfrau. Auf die Flucht. Alles verloren. Der Mann. Die Söhne verloren. Dann die Jona, oder? Der ist von Gott einfach davon gehabt. Ab durch die Mitte. Dann die Jeremia, oder? Der war depressiv, suizidgefährdet. Er sagt sogar, verflucht sei der Tag, als meiner Mutter sagt, es ist dein Sohn, oder? Höchst suizidgefährdet. Höchst depressiv. Dann haben wir noch ein uraltes Burnout. Heute würde man sagen, Erschöpfungsdepression, hat man seinerzeit gesagt. Oder heute heißt Burnout der Elia, oder? Der hat eine Erschöpfungsdepression gehabt. Oder heute würde man sagen, ein Burnout.
Voilà. Jetzt könnten wir noch ein bisschen weitermachen, aber wir schenken uns das jetzt. Jetzt möchte ich euch mitnehmen in meine Wirklichkeit, in mein Absteigen. Das ist mein Prozess, wo ich jetzt dran bin. Zwar schon länger, bin ich ehrlich, aber auch mein Prozess, meine Wirklichkeit. Ihr habt ja, ich habe euch ein bisschen vorgelesen von meiner Kindheit. Und mich hat eine ganz tiefe Minderwertigkeit begleitet. Also, im Militär, ich habe alles falsch gemacht. Oder rote Socken angehabt, dummerweise. Und dann musste ich auf den Tisch stehen, dann hat mich jeder gekannt. Dann die Kontrolle, das ist nur für die Männer, was ich jetzt sage, die kommen nur raus. Die Kontrolle nach dem Schießen habe ich dem Leutnant den Lauf entgegengegeben, statt hinten vom Gewehr und alles so Zeug. Oder? Einfach, ich war linkisch, ich war minderwertig, ich war Versager. Oder? Und dann habe ich Jesus gefunden. Und dann hat sich mein Leben schrittweise verändert durch meine Identität in Gott, in Christus. Und so verschüttet sind meine Begabungen dafür gekommen. Aber ein Stück Minderwertigkeit bleibt heute noch. Will man mir nicht geben, gell? Aber es ist so. Wenn ich dann auch noch mit hingehe, dann denke ich, was hast du denn zu sagen? Hey, weißt du, das wüsste ich ja schon alles. Und wenn dann noch ein paar Theologen zuhören oder ein paar Professoren, Doktor, weiss ich was, dann denke ich auch, ui. Und dann bekommt man ein bisschen von dem Gefühl. Es ist ganz viel geheilt, aber ein bisschen von dem Gespür, von dem Gefühl kommt dann noch, oder? Das ist meine Wirklichkeit. Meine Wirklichkeit ist auch mein ADHS. Ich bin ADHSler. Wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, wisst ihr das jetzt. Ja? Hat man in seiner Zeit bei den Psychiatern nicht gewusst, was das ist, oder? Nur einer von den Lehrern ist rausgekommen und hat gesagt, Johannes, renn dir mal im Schulhaus um und komm wieder. Wenn man kein Ritalin gekannt hat, das war auch gut gewesen. Und wenn man hat können, in den Schulgarten, der Oberstufe, bin ich der Erste gewesen, der aufgestreckt hat. Darum habe ich ja dann auch Lehre angefangen als Bauer und später bin ich Briefträger geworden. Immer in Bewegung, oder? Selbsttherapie. Aber das ADS, das treibt mich schon um. Weißt du, wenn es dann heisst, ich sollte eine Stunde beten, muss ich sagen, das schaffe ich nicht. Wie soll ich eine Stunde lang ruhig hocken? Jetzt sind sie schockiert, gell? Ein guter Pastor betet doch 2 Stunden. Ja. Dann meine Zungen, oder? Das ist auch etwas, was ich zu bieten habe. Ich komme einmal heimzuabend und denke, Scheiße. Wieso hast du jetzt das gesagt? Wo viele Worte geht so eine Sünde nicht ab, oder? Kennen Sie das? Und ja, da war letztens wieder so eine Situation. Es ist eine Frau bei uns, die den Empfang macht. Im Town Village haben wir so einen Empfang. Das ist eine Frau, die IV bezieht, die einen geschützten Arbeitsplatz hat. Und am anderen Tag, als ich mit ihr geredet habe, musste ich zu ihr gehen und sagen, du, es tut mir leid. Ich hätte dich nicht dürfen sagen. Sie sagt, nein, ich mache gar nichts. Sag ich, mal, es war nicht richtig. Es tut mir leid. Manchmal bin ich so ein Petrus, der schneller redet, als denkt. Gibt es noch andere da? Dann hatte ich 20 Jahre Depressionen gehabt. 20, ja. Du warst mein Pfahl im Fleisch. Einfach wieder nicht mögen. Nicht können leisten. Im Stuhl sitzen, nur brieken. Und Gott sagen, weißt du was? Wenn du mich gesund machen willst, könnte ich viel mehr tun für dich. 20 Jahre. Dann habe ich Heilung erlebt. Und jetzt habe ich einen anderen Pfahl im Fleisch. Den haben wir noch nicht gemerkt. Das ist so ein Tick, den ich habe. Mit der Nase anschnupfen. Und je nachdem, wo ich bin, habe ich es mehr oder weniger. Meine Frau findet es elend. Gestern hat sie gesagt, hör mal auf. Oh nein, ich kann es ja nicht so sagen, sagt sie dann. Oder?
Ja, das kann nicht sein. Vor allem die Heim, im Zeitung lesen oder so. Aber auch in einer Sitzung oder so. Es hat schon gegeben, dass Leute mir dann so ein Päckchen Papiernasstüchel über den Tisch geschoben haben. Nützt mir nichts. Es ist ein nervöser Tick. Ich habe ihn seit etwa 2 Jahren und er nimmt eher zu. Meine Mutter hat schon so einen Tick gehabt, aber die hat immer den Kopf geschüttelt. Das ist noch viel schlimmer. Die Leute mit ihr geredet haben, hat sie immer so gemacht. Die Leute, Maria, stimmt etwas nicht? Ja, mindestens fragen mich die Leute damit, bist du stark verkältet? Ja? Das ist mein Pfahl im Fleisch, Freunde. So ist es. So ist es. Ist das nicht das? Ich habe mehr als 3 Mal gebetet. Aber so ist es im Moment. Ich will so Sachen nicht kaschieren, weil ich will zu mir ehrlich sein. Ich will nicht darüber Flüger sein, der erfolgreich und damit anderen in den Schatten stellen. Ja, wenn ich wäre wie Johannes, dann ja, ja. Bist froh, ist nicht alles gleich wie ich. Ich weiss um meine Stärken. Natürlich weiss ich. Wenn ich Ballsport talentfrei bin, habe ich ein geschliffenes Mühle. Aber ich bin ich und ich lerne auch, den Pfahl im Fleisch zu akzeptieren. Und jetzt bist du dran. Die Abstieg in deine Wirklichkeit. Ich lade dich ein. Ich möchte dich fragen, wie deine versteckten Ängste heissen. Ich möchte dich fragen, wie deine Schwächen heissen. Ich möchte dich fragen, wie deine Begrenzungen heissen. Vielleicht körperlich. Letztens habe ich einem gratuliert zum 50. Geburtstag. Dann sagt er mir, ich fühle mich aber nicht wie 50. Dann habe ich gedacht, bist du schon mal 50 gewesen? Wisst ihr, was das heisst? Ich fühle mich nicht wie 50. Ich bin nicht so alt wie die 50 sind. Ich bin viel jünger. Ich bin besser. Hey, ich bin 67, yes! Und ich fühle mich wie 67. Nein, noch nicht ganz. Erst im Mai bin ich 67. Versteht ihr? Wo kaschierst du, überdeckst du deine Grenzen? Auch beruflich. Ich habe einen Mann in der Kirche, der ist ein weiter aussen ein Freund von mir. Er ist als IT-Spezialist aufgestiegen und irgendwann ist er abgestiegen in seine eigene Wirklichkeit und gemerkt, dort, wo ich jetzt angekommen bin, dort mache ich mich kaputt. Das bin nicht mehr ich. Das schaffe ich nicht mehr. Ich muss etwas vorgeben. Und er ist einen Schritt zurückgegangen. Lohnmässig und ansehensmässig, aber hat sich wieder wohlgefühlt. Kaschierst, übersteckst du deine Grenzen und Schwächen und willst sie vielleicht gar nicht wahrhaben. Vielleicht bist du auf der Flucht, eine andere Person zu leben. Es kostet wahnsinnig viel Energie und es macht etwas mit einem. Jesus sagt von der religiösen Elite, und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Was machst du, um die Leute zu beeindrucken? In deiner eigenen Wirklichkeit ist der Ort, wo dir Gott auf besondere Art und Weise begegnen kann. Weil den brauchst du ihn. Warum fällt uns das so schwer? Schau mal, Schwachheit, Verwundbarkeit, Versagen zieht sich doch durch alle Altersgruppen und alle sozialen Schichten durch. Jetzt haben wir 2 weltweit gewaltige Pastoren, die beide gefallen sind. Wir haben in der Wirtschaft so viele angesehene Leute, die Suizid gemacht haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Weil das Schein und Sein und nicht zusammengepasst hat. Zerbrochenheit. Je älter ich werde, je mehr Zerbrochenheit sehe ich in Menschen und in mir selber. Und das gehört zu uns Menschen. Das ist nicht nur eine bestimmte Gruppe. Es sind alle Menschen, die Schwächen haben, Verwundbarkeit, Versagen. Könnte es sein, dass wenn wir absteigen in unsere Wirklichkeit und dazu stehen, nicht weinerlich, aber dazu stehen, dass es ein Gegenmittel sein kann gegen gewisse Arten von Depressionen. Ein Gegenmittel gegen Midlife-Crisis. Viele Midlife-Crisis kommen aus dem heraus. Das Gegenmittel gegen gewisse Arten von Burnouts. Was könnte geschehen, wenn in Behringen Menschen authentisch ungeschminkt würden leben? Wenn wir einander würden auf Augenhöhe in der Demut begegnen. Schaut, wir leben ja in einer enorm traurigen Zeit. Ich habe gesehen, ihr habt auch das Thema Ukraine, ist bei euch auch sehr gegenwärtig. Ukrainische Frauen, die kochen und so weiter. Vieles ist in den letzten Wochen erschüttert worden. Vieles. Gerade ihr, die hier in der Nähe von Deutschland wohnen, die Eltern mögen sich erinnern, vielleicht noch. Oder, ihr seid da besonders gefährdet gewesen. Das habe ich noch lange gemerkt, als ich in der RS war, nach dem Weg kam. Es war immer am schönsten, hier am Zeug rauszuziehen bei euch. Oder? Da war das Militär immer angesehen, in Zürich nicht, aber draußen schon. Oder? Weil die Leute noch gewusst haben, was da war. Oder? Schaut, so vieles wird erschüttert im Moment. Corona haben wir noch einigermaßen überlebt. Gewisse Leute sagen etliche, sagen, das war noch gut gewesen. Ein bisschen ruhiger und so. Aber jetzt fängt es an zu kosten. Und wenn es stimmt, worst case, schlechte Prognose, ich bin der Taskforce von der Schweizerischen Allianz, Flüchtlingstaskforce, wenn es stimmt, werden wir bis 300'000 Flüchtlinge haben. Und wir haben im Kosovo-Krieg 47'000, 48'000 gehabt. Muss ich das mal überlegen. Und wir haben vom Balkan eben etwa 50'000 gehabt. Und wir rechnen bis 300'000. Wenn das geschieht. Freunde, wir haben etwas zu sagen als Christen. Als Jesus nachfolgen. Da haben wir etwas zu sagen. Aber nicht aus der Position der Stärke. Ja, weißt du, ich lebe halt mit Jesus und darum hast du Angst. Nein, vergiss das. Nein, ich habe doch keine Angst. Ich kann nicht glauben, oder? So kannst du einfach nicht landen. Das bringt es einfach nicht. So, oder die Leserbriefe, die jetzt hat es bessert, jetzt schreibt mir fast keine Leserbriefe mehr. Aber teilweise so das überhebliche Zeug, oder? So, wir Christen stehen über allem, wir haben ja keine Angst und wir haben keine Zukunft. Natürlich haben wir auch Angst. Natürlich fragen sich im Moment auch viele Christen, ob es nicht plötzlich jetzt einen sozialen Abstieg gibt und wie es für ihre Nachkommen ist. Oder jemand der Mann hat mir gesagt, seine Frau hat gesagt, aus unserer Kirche, du musst jetzt im Haus reden mit den anderen, die müssen jetzt ihre Keller räumen, dass wir den Luftschutzkeller parat haben. Eine andere Frau hat zum Mann gesagt, du, jetzt musst du ein Benzinaggregat kaufen, weil wenn wir kein Licht mehr haben, oder? Und dann hat er gesagt, ja, könnten wir es auch mit Kerzen probieren. Die Quellenhofstiftung hat noch Kerzen. Aber verstehen Sie, verunsichert, ich wollte ja nicht sagen, verunsichert ist da. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich so auf Russland schaue, wenn ich auf China schaue und so, bin ich jetzt auch nicht gerade der, der die besten Zukunftsaussichten sieht. Oder? Aber dann können dazu stehen, dass wir auch Fragen haben. Dass es auch schwierig ist, was mit den orthodoxen russischen Kirchen abgeht, wo der Putin unterstützt bis zum geht nicht mehr, oder? Und dann die ukrainische Kirche. Und ich verstehe vieles nicht. Ich habe viele Fragen. Das gebe ich zu. Und doch habe ich einen Ort, wo ich hingehen kann mit diesen Fragen, wo ich einen Boden finde. Das ist doch Qualität vom Glauben. Die Qualität vom Glauben ist nicht überfliegen. Die Qualität vom Glauben ist nicht keine Fragen haben. Die Qualität vom Glauben ist nicht alles wissen. Die Qualität vom Glauben ist nicht, Jesus können zu verteidigen und auf jedes Argument eine Antwort zu wissen. Nein. Die Qualität vom Glauben ist ein Boden, der trägt. Wo wir draufstehen und sagen, ich stehe auf dem Boden. Ich wünsche dir auch, dass du auf dem Boden stehen kannst. Dann haben wir etwas zu sagen. So. Wir kommen mit den Leuten ins Kontakt. Wir kommen jetzt ins Gespräch. Sie sagen, was denkst du? Siehst du auch, was auf uns zukommt? Hey, ich habe manchmal Schiss, das, komm mal das und so weiter. Und dann sagen, hey, ja, ich kann auch fragen. Ja, mich treibt es auch um. Ja, wenn ich die Bilder sehe, kommen mir auch Tränen. Aber doch bin ich so dankbar, dass ich einen Glauben habe, wo ich immer wieder Zuflucht finde. Willst du den Glauben auch? So. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir absteigen in die eigene Wirklichkeit, dann sind wir auf Augenhöhe mit den Menschen. Und das Wort hat damit, ist auch ein Wort, das mit Demut zu tun hat. Der Gary Keller, wo ich das Zitat gelesen habe, von der Schleife, die meisten haben den Namen schon mal gehört. Er ist so ein demütiger Mensch. Immer auf Augenhöhe. Mein Vater war ein demütiger Mensch, immer auf Augenhöhe. Das ist Vorbild für mich. Demut heisst nicht, jämmerlich zu sein. Demut heisst, abgestiegen sein in die eigene Wirklichkeit, aber auch wissen, was man kann und was man gut macht. Jetzt habe ich ein bisschen lang geredet. He? Gut. Lass mich noch beten. Jesus, ich liebe dein Wort. Ich liebe die Bibel. Ich liebe das Ungeschminkte aus der Bibel. Ich gebe dir zurück, was ich geredet habe. Ich bete, dass es in unserem Leben das Wirklichkeit werden darf. Dass wir uns nicht überfordern müssen. Nichts brauchen zu kaschieren. Die andere Menschen nicht brauchen zu jagen. Du kannst umgehen mit unserer Zerbrochenheit. Du kannst umgehen mit dem, was in unserem Leben wir schief gemacht haben. Du kannst umgehen mit unserem Versagen. Danke vielmals, Jesus. Danke dir für die Gemeinde, für die Kirche. Danke dir für den Ort, wo sie sein dürfen. Sie sollen ein Leuchtturm sein, da, in dem Beringen, wo der Abfallberg ist. Amen.